Deutschlandfunk. Agenda.
Zur Sendung Agenda im Deutschlandfunk begrüßt Sie Michael Röhl. Ob Wärmepumpe zum Heizen zu Hause oder die E-Mobilität, klar ist, die Zukunft gehört der Elektrizität. Strom wird die Energiequelle der Zukunft sein. Doch wie kann der wachsende Strombedarf gedeckt werden? Atomkraftwerke sollen in wenigen Wochen in Deutschland der Vergangenheit angehören. Und zumindest für den Westen soll 2030 der Ausstieg aus der Kohle vollzogen werden. Vergangenen Mittwoch nun hat Wirtschaftsminister Robert Habeck eine Studie der Bundesnetzagentur vorgestellt. Die Botschaft: Auch bei steigendem Verbrauch ist die Stromversorgung in Deutschland gesichert, wenn, und das ist entscheidend, wenn die Ausbauziele für erneuerbare Energien, sprich unter anderem Windkraft und Photovoltaik, auch umgesetzt werden. Kritiker sprechen von einem unseriösen Gutachten, von politisch motiviertem Optimismus. Und wir fragen heute nach: Ist die Stromversorgung tatsächlich in den kommenden Jahren gesichert? Und das bei deutlich wachsendem Stromverbrauch? Und woher soll der Strom kommen? Und wie realistisch ist es tatsächlich, dass regenerative Energien mit der Geschwindigkeit ausgebaut werden, wie sich das die Bundesregierung vorstellt? Bundeskanzler Olaf Scholz jedenfalls will bis 2030 im Schnitt 4 bis 5 Windräder täglich bauen lassen, wie er am Wochenende verkündete. Nur eine Wunschvorstellung? Oder ist dieser Plan tatsächlich realistisch umsetzbar? Rufen Sie uns an, sagen Sie uns Ihre Meinung zur Stromversorgung der Zukunft. Überwiegen bei Ihnen eher Optimismus oder dann doch eher Skepsis? 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen: Bärbel Heidebruck ist bei uns. Frau Heidebruck, guten Morgen.
Guten Morgen.
Vizepräsidentin des Bundesverbandes Windenergie, Vorstandsmitglied im Bundesverband Erneuerbare Energie und, was für uns auch wichtig ist, um die Alltagserfahrung auch mit hineinzunehmen, Sie sind auch Geschäftsführerin der Landwindgruppe mit rund 120 Windenergieanlagen. Dr. Christian Untrieser, CDU-Landtagsabgeordneter in Nordrhein-Westfalen, Sprecher für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie, ist auch bei uns. Herr Untrieser, guten Morgen.
Hallo, schönen guten Morgen.
Und Dr. Wolf-Peter Schill, stellvertretender Abteilungsleiter Energie, Verkehr, Umwelt beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW. Guten Morgen, Herr Schill.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Herr Schill, bevor wir über zukünftige Stromversorgung reden, lassen Sie uns zunächst auf das Heute schauen. Es ist ja vor diesem Winter viel diskutiert worden über einen möglichen Blackout oder auch über stundenweisen Stromausfall. Wo stehen wir heute? Wie sicher ist die Stromversorgung heute in Deutschland?
Also sicher ist die Stromversorgung in Deutschland bisher eigentlich praktisch immer gewesen. Und im Moment besteht eigentlich auch kein Zweifel dran, dass das jetzt kurz- und mittelfristig so bleibt im Sinne von der Netz- und Systemstabilität. Aber die Frage ist ja vor allem, wo sollen die Strommengen dann in Zukunft herkommen? Und da stehen wir heute eben bei so knapp 50%, etwas weniger als die Hälfte der Stromversorgung sind schon aus erneuerbaren Energien. Und es sollen bis zum Jahr 2030 eben laut den Plänen der Ampel und letztlich jetzt auch laut der Gesetzeslage, das ist ein offizielles Ziel im Erneuerbaren Energiengesetz, sollen es 80% werden, mindestens im Jahr 2030. Und dann vermutlich relativ bald danach noch deutlich höhere Anteile.
Man spricht da 2035 sogar, geht man sogar von 100% aus. Zumindest ist das die Planung, wenn ich das richtig sehe.
Ja, das hat es nicht ganz in das Gesetz geschafft. Das war in einem früheren Entwurf drin, das Ziel, dass man nahezu vollständig erneuerbar ist. Es gibt vom letzten G7-Gipfel in Elmau, da gibt es eine Formulierung, dass 2035 die Stromsektoren der Länder weitgehend klimaneutral sein sollen, was letztlich heißt, weitgehend auf erneuerbaren Energien basierend. Das heißt, bis dahin sind also ganz erhebliche Ausbauten von insbesondere der Windenergie an Land und auf See und der Photovoltaik nötig.
Genau, darüber werden wir sprechen. Sie haben gerade schon, was die Stromversorgung heute schon angesprochen, den Anteil auch der erneuerbaren Energien. Wie sieht der Strommix derzeit aus? Es gab ja eine Debatte auch um das Thema Atomkraft. Da ist eine Verlängerung, hat es gegeben, auch jetzt noch zumindest auch ins Jahr 2023 hinein. Also woher beziehen wir derzeit unseren Strom?
Also derzeit sind es eben knapp die Hälfte erneuerbare Energien, wovon, also wir haben so einen Bruttostromverbrauch von so ungefähr 550 Terawattstunden. Knapp die Hälfte davon sind erneuerbare. Dort wiederum der Großteil ist tatsächlich die Windenergie, ungefähr 100 Terawattstunden Windkraft an Land und nochmal 25 auf See. Der nächstgrößere Block ist dann die Photovoltaik. Die hatte letztes Jahr eben ein Rekordjahr mit so um die 60 Terawattstunden. Und der nächstgrößere Block ist die Bioenergie. Das ist der im Wesentlichen der erneuerbaren Block. Kommt noch ein bisschen Wasserkraft dazu, was aber jetzt sich auch nicht mehr groß steigern lässt. Der Rest ist letztes Jahr ungefähr ein Drittel Kohle gewesen. Da gab es aufgrund der Erdgaskrise eben einen Anstieg der Kohleverstromung, was aus Emissionssicht natürlich schmerzhaft ist, aber was sozusagen einfach die Strommengen auch gebracht hat letztes Jahr. Und der Rest ist dann Erdgas.
Und Kernkraft.
Die Atomenergie hatte jetzt letztes Jahr dann einen relativ geringen Anteil nur noch. Also haben wir noch so ungefähr 4 Gigawatt so Netto-Stromerzeugungsleistung am Netz mit den verbleibenden 3 Reaktoren. Das waren so gut 6% der Stromerzeugung, der Bruttostromerzeugung. Das sind zum Vergleich mit den anderen Größenordnungen, das waren so gut 30, 33 Terawattstunden Netto-Stromerzeugung. Das ist jetzt nicht mehr sehr viel.
Okay, und wir werden darüber reden, wie man gerade die letzten auch von Ihnen genannten Energieträger, wie man die ersetzen kann, auch durch erneuerbare Energien. Das ist das Thema heute unserer Sendung. Frau Heidebruck, ich habe es eben schon gesagt, auch Geschäftsführerin auch eines Unternehmens mit 120 Windenergieanlagen. Sind denn die Kapazitäten in diesem Winter, auch in Ihrem Bereich, sind sie voll ausgeschöpft worden? Also sind die Windkraftanlagen tatsächlich 24 Stunden am Tag gelaufen, wie man hoffen oder vielleicht vermuten könnte? Oder gab es da doch dann die ein oder andere Schwierigkeit?
Ja, natürlich haben wir auch in diesem Winter immer wieder gerade an windstarken Tagen mit Abschaltungen leben müssen, also mit sogenannten Redispatch-Maßnahmen. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben, dass wenn die Netze überlastet sind, dass dann Anlagen runtergeregelt werden.
Also wenn zu viel Strom praktisch in den Netzen ist.
Wenn Strom im Netz ist, der in dem Moment nicht verbraucht werden kann. Und diese Aussage in dem Moment zeigt eigentlich schon den Kern des Problems. Wir müssten da natürlich dafür sorgen, einmal Netzausbau, klar, aber nicht nur Netzausbau, sondern wir müssen flexibler werden. Wir müssen einerseits mehr Speicher haben, dass wir eben dann die Energie speichern können oder aber alternativ nutzen können. Im Moment dürfen wir mit der Energie, die wir produzieren könnten an diesen windstarken Tagen, dürfen wir nichts anderes machen, wenn wir sie nicht ins Netz einspeisen dürfen. Also wir müssen die Anlagen dann runterregeln. Und ich glaube, da liegt eigentlich auch die Lösung des Problems. Wir müssen es viel besser schaffen, dass wir Produktion und Verbrauch synchronisieren, also dass auch ein Verbraucher sich darauf einstellen kann, dass er beispielsweise seinen Elektroauto lädt, seine Waschmaschine anstellt, wenn Strom günstig und viel vorhanden ist. Dahin müssen wir kommen.
Also das wäre in der Nacht, könnte das zum Beispiel sein. Oder
wenn die Prognose ist, es gäbe ja überhaupt kein Problem technisch, das auch mit einem Börsenpreis zu koppeln, dass das Auto weiß, ab Preis X fange ich an zu laden. Oder wenn das eben die ganze Nacht über nicht der Fall ist, dann auf jeden Fall. Also da gibt es ja Logiken. Das ist ja technisch alles gar keine Frage. Nur in den letzten Jahren und Jahrzehnten haben wir einfach die ganze Zeit auf konventionelle Energie gesetzt und all diese Ideen, die technisch möglich sind, waren gar nicht notwendig. Von daher glaube ich, wir müssen umdenken.
Sie haben das Thema Speicher schon angesprochen, werden wir sicherlich auch drüber reden müssen, auch im Laufe der Sendung, inwieweit wir tatsächlich, wenn es eine Überproduktion auch gibt durch erneuerbare Energien, was mit diesem Strom auch geschieht, ob er nicht doch auf Dauer auch gespeichert werden kann. Wie sieht es bei dem Thema Stromnetze aus? Sie haben eben gesagt, auch einer der Gründe dafür, warum Windkraftanlagen in diesem Winter, wenn viel Wind vorhanden ist, abgeschaltet werden mussten. Wie eng ist dort die Situation? Wie schwierig ist dort die Lage, wenn es darum geht, von Nord nach Süd zum Beispiel auch Strom zu transportieren?
Das Problem ist ja, dass wir die haupterneuerbare Erzeugung im Norden haben, aber derzeit noch den meisten Stromverbrauch, also die Industrie im Süden haben, und dann muss der Strom natürlich transportiert werden, und das geht natürlich nur über Netze. Das geht einmal über wirklich echten Netzausbau. Das geht aber auch über mehr Digitalisierung, also eine bessere Ausnutzung der Netze. Da haben wir durchaus auch noch Kapazitäten.
Herr Untrieser, wenn wir auf ein Land wie Nordrhein-Westfalen schauen, ein Bundesland, das irgendwann mal in der Vergangenheit natürlich geprägt war durch Steinkohle, das heute auch noch geprägt ist durch den Braunkohleabbau, das haben wir gerade auch wieder erlebt, Stichwort Proteste, auch rund um Garzweiler. Wie schätzen Sie derzeit die Situation in Nordrhein-Westfalen ein, auch mit Blick auf die Frage, wo Sie bei den erneuerbaren Energien stehen?
Ja, wir sind in der Tat, Sie sprechen es an, traditionell ein Kohleland, ja, aber wir sind natürlich auch stark im Wandel. Also der Abbau der Steinkohle im Ruhrgebiet da sagen wir auch mal ein ganz großer Arbeitgeber bei uns im Ruhrgebiet, der ist schon beendet. Und die meisten Steinkohlekraftwerke sind mittlerweile auch vom Netz genommen. Und jetzt geht es daran, dass wir den Kohleausstieg auch hinbekommen. Das ist jetzt ein Zieljahr 2030 gesetzt worden. Und das würden wir gerne erreichen. Das ist natürlich die große Herausforderung. Haben wir dann im Jahr 2030 oder von mir aus ein bisschen später oder früher, so ganz hänge ich nicht an den Jahreszahlen, aber das Ziel muss klar sein, haben wir dann genug andere und dann erneuerbare Energien oder andere Möglichkeiten aus Wasserstoff unseren großen Energiebedarf zu decken. Ja, das wird die große Herausforderung in den nächsten Jahren sein.
Wo steht denn das Land, wenn wir über erneuerbare Energien sprechen? Wie groß ist der Anteil, mal runtergerechnet auf das bevölkerungsreichste Bundesland, also auf Nordrhein-Westfalen?
Also man kann immer so grob sagen, wir haben ein Drittel Deutschlands, ja, also ein Drittel der Stromproduktion und auch ein Drittel des Stromverbrauchs, also immer ein bisschen stärker noch, als wir eigentlich von der Bevölkerungszahl wären oder von der Fläche. Also wir haben natürlich starke Industrien hier, die sehr, sehr viel Energie brauchen, nicht nur Strom, sondern auch Gas und zukünftig Wasserstoff. Und das werden wir sehr, sehr stark aufbauen müssen jetzt aus erneuerbaren Energien. Deswegen haben wir eine Versorgungsstrategie, die zum Beispiel vorsieht, dass wir die Windenergieleistungen bis zum Jahr 2030 verdoppeln wollen. Und bei Photovoltaik die Leistung verdrei- oder sogar vervierfachen wollen. Und dazu gibt es eine Wasserstoffstrategie, wo wir uns aufgeschrieben haben, wo demnächst Wasserstoff herkommen soll. Das wird zum größten Teil nicht aus Nordrhein-Westfalen stammen, weil die Gegebenheiten hier nicht so gut sind, sondern das werden wir zum ganz großen Teil importieren. Es ist aber auch ganz, ganz wichtig, weil unsere Industrie sagt uns, wir brauchen die Energie, die muss hier hinkommen. Wenn das nicht in Zukunft gewährleistet ist, dann wird die Industrie hier nicht mehr produzieren können.
Nun müssen wir und wollen wir reden über den Ausbau auch der erneuerbaren Energien. Herr Schill, vielleicht mal, dass wir auch da mal schauen, wo stehen wir? Das Ziel ist vorgegeben, reden wir mal von 2030. 80% der Stromerzeugung soll über erneuerbare Energien auch laufen und funktionieren. Wo stehen wir zu Beginn des Jahres 2023? Sind wir im Plan mit Blick auf 2030 oder laufen wir doch in allen Bereichen deutlich hinterher?
Ja, das hat uns tatsächlich auch interessiert. Deswegen haben wir das so ein bisschen aufbereitet. Also wer möchte und sich diese ganzen Ziele mal visualisieren möchte und auch sehen möchte, wo wir stehen, wie die Trends sind. Wir haben den Ampelmonitor Energiewende online gestellt mit offenen Daten und schönen interaktiven Grafiken. Wenn man das googelt, findet man das. Da sieht man, wir standen also sozusagen jetzt Ende 2022 bei 66 Gigawatt Photovoltaik und knapp 58 Gigawatt Windkraft an Land und nochmal so 8 Gigawatt Windkraft auf See. Und das soll den Zielen des EEG, also des Erneuerbaren Energiengesetzes zufolge, erheblich vergrößert werden bis 2030. Bei der Photovoltaik reden wir da über einen Zuwachs auf 215 Gigawatt. Das ist also mehr als eine Verdreifachung von dem, was wir heute haben, fast Vervielfachung. Bei der Windkraft an Land ist es mehr als eine Verdopplung auf 115 Gigawatt und bei der Windkraft auf See fast eine Vervierfachung auf 30 Gigawatt. Also das heißt, wir müssen dort Ausbauraten sehen, um diese Ziele zu erreichen, die eben teils deutlich größer sind als das, was wir in der Vergangenheit in der Spitze gesehen haben und das eben auch durchgängig. Das heißt, wir müssen wirklich jetzt auf eine andere Geschwindigkeit kommen. Wir haben das auch mal visualisiert, wenn wir vergleichen, wie die Durchschnittsgeschwindigkeit des Zubaus der letzten 12 Monate war mit der Durchschnittsgeschwindigkeit, die wir von heute an brauchen, um diese Ziele zu erreichen. Dann sind wir bei der Photovoltaik erst bei 40%, also müssen wir mehr als doppelt so schnell werden. Bei der Windkraft an Land nur bei knapp 30%, also mehr als dreimal so schnell werden. Und bei der Windkraft auf See sind wir noch viel weiter hinterher. Da müssen wir fast achtmal so schnell werden. Da gab es einfach lange einen großen Stillstand und die Projektpipelines waren leer. Und das verdeutlicht schon so ein bisschen die Größe der Herausforderung.
Damit ist klar, dass da schnell Geschwindigkeit aufgenommen werden soll. Der Bundeskanzler hat sich am Wochenende geäußert und hat gesagt, 4 bis 5 Windräder täglich müssen gebaut werden, und zwar bis 2030. Und der Ausbau, das werde jetzt nun, ich fasse mal mit meinen Worten zusammen, generalstabsmäßig auch angegangen mit einem Fahrplan. Jeden Monat soll es da auch zu entsprechende Gespräche auch mit den Ländern geben, um da auch wirklich auch voranzukommen. Ob das realistisch ist, das werden wir gleich noch sicherlich besprechen. Helmut Kohlbach aus Berlin ist am Telefon, unser erster Hörer heute Morgen, und der soll auch hier zu Wort kommen. Herr Kohlbach, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen aus dem sonnigen Berlin.
Wie realistisch glauben Sie, denken Sie denn, sind die Ausbauziele bis 2030 erreichbar, wenn wir gerade gehört haben, dass wir doch deutlich, was die Geschwindigkeit betrifft, hinterherhinken?
Ja, das sehe ich auch so, dass es sehr schwierig ist, vor allem auch vor dem Hintergrund der Überlegung, wer soll denn das dann wirklich baulich auch machen? Da haben wir ja ganz große Engpässe und da müssen wir natürlich auch schauen, dass auch die ganzen Handwerker entsprechend ausgebildet und geschult werden. Wir haben ja jetzt schon Probleme, dass die Handwerker von der Sanitärinstallations- Heizungstechnik teilweise gar nicht richtig lernen, was Wärmepumpen sind, jetzt noch. Ja. Da muss also ganz viel passieren und da müssen auch die Leute interessiert werden, da solche Ausbildungen zu machen.
Nun geht es um den Weg, den hat Herr Schill eben vorgezeichnet, in welchen Bereichen tatsächlich auch die Erneuerbaren ausgebaut werden müssen, teilweise mit doppelter, dreifacher, achtfacher Geschwindigkeit. Welchen Weg sehen Sie für realistisch? Glauben Sie, dass dann das Ziel auch erreichbar ist oder müssen wir weiterhin auch noch auf andere Wege, Stichwort Atomkraft ist ja etwas, was, denke ich mir, auch in der Diskussion wieder an Fahrt aufnehmen wird. Also müssen wir auch noch weiter über andere Möglichkeiten auch der Stromerzeugung nachdenken?
Ja, ich denke, auch wenn es schwerfällt, das ist ja nur etwas schneller gekommen mit dem Gas, das wir jetzt nicht mehr so schnell im Umfang benutzen können als Übergangstechnologie. Und ich wäre auch selbst als Atomkraftgegner schon dafür, die Kraftwerke, die wir jetzt noch laufen haben, noch ein bisschen länger zu laufen. Wenngleich wir da wieder beachten müssen, wo kommt das Uran her? Das kommt auch zum großen Teil aus Russland. Und wir wissen ja auch, in Frankreich sehen wir es, dass die Atomkraftwerke gerade im Sommer, wenn es heiß ist, auch nicht mehr so gut funktionieren wegen der Kühlung. Aber man soll da keine Scheuklappen haben, finde ich, keine ideologischen.
Frau Heidebruck, ich gebe die Frage direkt auch mal an Sie weiter oder die Stichworte, die uns gerade auch noch mal Herr Kohlbach mit auf den Weg gegeben hat. Also woher, ich sage es mal mit meinen Worten, soll das Personal kommen? Aber vielleicht geht es ja auch Stichwort Lieferengpässe. Woher sollen die Windräder kommen? Wie optimistisch sind Sie?
Ich bin davon überzeugt, dass wir das als Branche durchaus schaffen können. Natürlich gibt es da Herausforderungen. Natürlich haben wir Fachkräftemangel, natürlich haben wir Lieferengpässe. Aber unser Hauptengpass sind immer noch die Flächen, also das Ausweisen von Gebieten und die Genehmigungsdauer. Also ich brauche heute immer noch, wenn ich eine ausgewiesene Fläche habe, bis dann ich wirklich die erste Kilowattstunde produzieren kann, brauche ich, wenn es gut läuft, 6 Jahre. Und das ist natürlich entscheidend zu lang. Und von daher, alles andere sind auch Probleme, aber ich glaube, die werden wir als Branche lösen können. Da arbeiten wir auf jeden Fall dran. Wir brauchen jetzt aber ganz wichtig eine Beschleunigung der Genehmigungsprozesse. Und da gibt es aus der EU durchaus sehr gute Vorschläge über die EU-Notfallverordnung, wo man eben sagt, wenn ein Gebiet schon mal als Windenergiegebiet ausgewiesen ist, als Vorranggebiet für Windenergie, dann ist es ja schon mal abgewogen worden, auch gegenüber dem Artenschutz und gegenüber anderen Belangen. Und dann brauche ich nicht nochmal zusätzlich ein Verfahren nach dem Bundesemissionsschutzgesetz. Das heißt, ich kann dann locker in dem gesamten Prozess schon allein an der Stelle 2 bis 3 Jahre sparen. Mhm. Und das wäre sehr wichtig. Das ist jetzt nur eine Notfallverordnung, aber es ist sehr wichtig, in die Richtung zu denken, dass wir nicht alle Untersuchungen 2- und 3-mal machen.
Damit haben Sie ja auch schon ein Stichwort genannt, wenn wir über die Ursachen für diesen Rückstand eben auch reden. Da geht es um lange Genehmigungsverfahren. Sie haben gesagt, rund 6 Jahre dauert es, bis dann wirklich auch ein Windkraft auch ersten Strom liefert. Herr Untrieser, wo sehen Sie die Ursachen für den derzeitigen Rückstand? Sind Genehmigungsverfahren das Hauptproblem oder sehen Sie auch noch weitere Probleme, weitere Ursachen?
Also ich würde 3 Ursachen primär ausmachen. Die erste Ursache sind sicherlich Planungs- und Genehmigungsverfahren, die viel zu lange sind. Dann ist ein zweiter Punkt Klagen von Bürgern und auch Umweltverbänden gegen bestehende Projekte. Auch das ist ein großes Problem. Und dann haben wir drittens noch lange Gerichtsverfahren. Ja, und das sorgt in der Tat dazu, dass wir insgesamt über 6 bis 7 Jahre reden. Frau Heidebrück sagte das bei Windenergie. Und das können wir uns halt nicht mehr leisten. Ja, nochmal zurück zu dem Ziel jetzt 4 bis 5 Windräder pro Tag, wie Olaf Scholz sagt. Manche in der Energieindustrie sagen sogar 6 Windräder pro Tag. Und im Jahr 2022 wurde nur 1 Windrad pro Tag errichtet. Ja, also da sieht man die Dimension. Wir brauchen halt den Ausbau der Erneuerbaren in einer unfassbaren Geschwindigkeit jetzt. Und da können wir uns nicht Zeit lassen bis morgen oder übermorgen, sondern wir müssen heute anfangen. Und da, finde ich, hat zumindest die Ampelkoalition noch nicht die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt. Das sind zwar schöne Ziele, die formuliert worden sind, ja, in Gigawattzahlen, auch in Prozentzahlen, die 80%. Aber es wird da nicht genug dafür getan, dass wirklich die Geschwindigkeit auch ankommt.
Vielleicht, Herr Schill, auch mal in Ihre Richtung. 4 bis 5 Windräder gefordert pro Tag, die gebaut werden müssen. Derzeit wird 1 gebaut. Ist das eine Größenordnung, 4 bis 5, wo Sie zustimmen? Oder würden Sie sagen, das wird am Ende auch noch nicht ausreichen?
Also ich weiß nicht, wie der Kanzler auf die Zahl jetzt genau kam, aber wenn man sich das überschlägt, in der Spitze müssten es eigentlich sogar noch etwas mehr sein. Also diese 4 bis 5 Windräder wären dann schon deutlich größer als das, was wir zurzeit so zubauen. Also die Größenordnung ist, glaube ich, in Ordnung, aber möglicherweise brauchen wir sogar noch etwas mehr, denn wir haben auch noch ein bisschen den Abgang. Also wir brauchen ja netto diese Zahlen, diese Zubauzahlen, die ich genannt hatte. Also nachdem wir schon berücksichtigen, dass auch alte Windkraftanlagen zunehmend dann aus dem Netz gehen. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zu diesen...
Wir haben noch eine knappe Minute,
Herr Genau, Schön. Dann sage ich noch schnell zu den genannten Punkten. Ich fand es sehr gut, dass die Frau Heidebruck genannt hat, Flächen, Fachkräfte, Lieferketten. Und vor allem die Flächen sind natürlich entscheidend. Und da haben wir ja jetzt auch das Ziel, dass wir 2% bis, ich glaube, 2031 der gesamten Landesfläche tatsächlich ausweisen müssen. Mit einem Zwischenziel, das vielleicht etwas zu spät ist, aber wo wir einfach eben der Bund-Länder-Koordination richtig viel, viel Bewegung brauchen, denn die Flächen sind tatsächlich die entscheidende Währung für die Windenergie.
Nach den Nachrichten werden wir weiterreden. Wachsender Bedarf, woher kommt der Strom der Zukunft? Unsere Frage, und Sie können anrufen, können mitdiskutieren, uns Ihre Meinung sagen. 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Und wir werden sicherlich auch reden über den wachsenden Strombedarf im Jahre 2030. Dazu nach den Nachrichten mehr. Wir melden uns zurück mit der Sendung Agenda im Deutschlandfunk. Wachsender Bedarf. Woher kommt der Strom der Zukunft? Unser Thema heute Morgen mit folgenden Gästen, falls Sie jetzt erst zugeschaltet haben. Bärbel Heidebroek, sie ist Vizepräsidentin des Bundesverbandes Windenergie, auch im Vorstand des Bundesverbandes Erneuerbare Energie. Und sie ist Geschäftsführerin der Landwind-Gruppe mit rund 120 Windenergieanlagen. Dr. Christian Untrieser ist bei uns in der Runde CDU-Landtagsabgeordneter in Nordrhein-Westfalen und in seiner Fraktion zuständig für Klimaschutz unter anderem und Energie, und Dr. Wolf-Peter Schill vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. 00800 4464 4464, falls Sie anrufen, mitdiskutieren, uns Ihre Meinung sagen wollen, oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Und am Telefon ist Holger Tenning. Herr Tenning, grüße Sie.
Ja, moin, schönen Gruß in die Runde.
Was ich hier gerade mitgeteilt bekommen habe, ist, Sie waren Windkraftmonteur. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Ich bin Bauleiter gewesen. Ich habe einen Lehrgang gemacht, schön vom Arbeitsamt bezahlt. Da danke ich dir nochmal für. Hm. Wir waren 20 Leute in dem Lehrgang. Das ist jetzt ungefähr 6 Jahre her. Und von den 20 Leuten, zu denen ich noch Kontakt habe, arbeitet nicht mehr einer in der Windkraft.
Hm. Was sind die Gründe dafür?
Alle rausgeschmissen worden. Alles ist zugemacht worden. Die Preise wurden immer weiter gesenkt. Wir waren runter auf 12,50 Euro Stundenlohn. Das macht keiner mehr und es gab keine Arbeit mehr. Es wurde nichts mehr aufgebaut. Man hat telefoniert, ja, melde dich mal irgendwann. Vielleicht bauen wir mal wieder was auf in ein paar Jahren. Alle, die ich kenne, haben jetzt andere Jobs. Und ich finde das immer so toll, wenn ich höre, 6 Stück am Tag aufbauen, natürlich an jedem Wochentag. Wer bitteschön soll das machen? Es gibt keine Leute mehr, die das machen. Wir haben alle keine Zertifikate mehr. Die sind alle verfallen. Wir haben jetzt alle andere Jobs. Ich bin jetzt Elektriker auf Großbaustellen. Warum soll ich wieder in die Windkraft gehen?
Aber Herr Tenning, wenn ich das richtig verstehe, Sie sind deswegen nicht mehr in diesem Bereich tätig, weil keine Windkraftanlagen aufgebaut wurden, es also praktisch keine Arbeit für Sie gab. Und zweitens, weil Sie sagen, die Arbeitsbedingungen, Lohnbedingungen sind derart schlecht, dass man in anderen Bereichen, Branchen auch als Elektriker durchaus wesentlich mehr verdient.
Ja, wesentlich. Also es gibt keinen Grund mehr. Und wenn ich jetzt mal einfach so interessehalber anrufe, dann kommen die auch wieder und sagen, ja, für 14 Euro die Stunde kannst du anfangen. Natürlich brutto. Ich bin Elektriker, Fachelektriker. Das ist lächerlich.
Ich gebe das mal weiter, Herr Tenning. Entschuldigung, bitte ergänzen Sie noch.
Ja, es fehlt halt, schön, dass ihr es bauen wollt, aber ihr müsst die Leute erstmal wieder A, auf dem Arbeitsmarkt finden und B, müsst ihr die dann alle erstmal qualifizieren. Wie gesagt, die ganzen Trainings, Offshore-Trainings, alle, die müssen gemacht werden. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Da sind Wartezeiten. Vor Ende des Jahres wird da nichts.
Also, aber Sie sagen grundsätzlich, es gibt ausgebildete Windkraftmonteure, die sind da, sind dann in andere Bereiche gegangen, weil die Bedingungen schlecht waren und mit einer Qualifizierung wären die auch wieder in der Lage, in diesem Bereich zu arbeiten, zumindest theoretisch.
Sie wären theoretisch in der Lage, müssten dann natürlich ihre jetzigen Jobs alle aufgeben, was natürlich keiner macht, weil die Firmen uns jetzt halten wollen. Wenn ich jetzt zu meinem Chef gehe und sage, ich höre auf und gehe in die Windkraft, dann will er ja auch nicht, dass ich gehe. Wir sind ja alle jetzt wieder eigentlich beschäftigt.
Und das gebe ich gerne mal weiter an Bärbel Heidebroek, die ja selber auch 120 Windkraftanlagen auch hat. Frau Heidebroek, was sagen Sie zu dem, was wir gerade von Herrn Tenning gehört haben?
Das ist natürlich ganz richtig. Wir haben, also man kann ja ganz deutlich an dem Zubau der Windkraft auch sehen, in 2017 mit dem Beginn der Ausschreibung hat es einen ganz gewaltigen Einbruch gegeben. Und das hat auch dazu geführt, dass auch die produzierende Industrie, dass die Rotorblattfertigung und so weiter und so fort aus Deutschland weggegangen sind. Das ist natürlich tragisch, das war eine verfehlte Politik, das muss man ganz klar sagen. Das war eine ganz klare Politik, wir wollen es eigentlich nicht. Mit der Solarenergie ist es vorher genauso passiert, dass die gesamte Produktion nach China abgewandert ist. Aber ich glaube, wir müssen das jetzt wenden. Natürlich ist das ein Kraftakt, natürlich müssen wir uns da jetzt anstrengen. Aber wenn wir den Ausbau wollen und wenn wir die Energieunabhängigkeit wollen, dann gibt es dazu keine Alternative.
Ich denke, Sie sind ja wahrscheinlich auch im Gespräch durchaus auch mit Monteuren auch. Sind die Arbeitsbedingungen tatsächlich so schlecht, wie wir dies gerade auch gehört haben, wo viele auch sagen, soll ich das mir auf Dauer tatsächlich antun?
Wie die Arbeitsbedingungen der Monteure beim einzelnen Hersteller sind, dazu kann ich relativ wenig sagen. Ich kann nur sagen, meine Firma vor 20 Jahren gegründet, also 2001. Wir haben mittlerweile über 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Berufsgruppen, also vom Techniker, vom Elektriker bis hin zum studierten Elektroingenieur, Physiker, Geografen, was auch immer. Und ich muss sagen, es sind alles junge Leute, die mit sehr großer Begeisterung in unserer Firma arbeiten, die mit sehr großer Begeisterung für die Energiewende eben auch arbeiten, weil sie sagen, ich habe einen Job, der einfach auch Sinn macht, der Zukunft bietet, der meinen Kindern Zukunft bietet und die deswegen sehr, sehr gerne in dieser Branche arbeiten.
Ich war gerade auf der Baustelle und hab den Generator in Ordnung gebracht.
Okay, Herr Tenning, Sie sind gerade noch auf Sendung, aber wir können Sie vielleicht mal runterziehen, weil ich würde die Frage gerne noch weitergeben, auch Herr Schill, an Sie, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung. Wie nah sind Sie an so einer Realität dran, wie Sie gerade auch Herr Tenning auch geschildert hat, wenn wir über Ausbauziele zum Beispiel reden im Bereich Windkraft?
Also ich persönlich bin jetzt nicht sehr nah dran an der arbeitsweltlichen Realität der konkreten Monteure vor Ort. Ich kann nur sagen, was den einen Punkt, den der Anrufer genannt hat, angeht, nämlich, dass wir diesen Einbruch hatten bei der Windenergie und es keine Aufträge gab, das ist jetzt definitiv vorbei. Also wir haben ja nicht nur diese Ziele im erneuerbaren Energiengesetz, sondern die werden ja auch übersetzt, gerade bei der Windenergie, mehr oder weniger 1:1 in Ausschreibungen. Und die sind jetzt schon geplant, die laufen schon. Wir haben also sehr verlässlich und sehr planbar eine sehr große Nachfrage nach Fachkräften im Bereich Windenergie. Und das sollte, glaube ich, doch auch Anreize schaffen, dass wir hier jetzt frühzeitig und nachhaltig für Qualifizierung sorgen. Und ich glaube, diesen Punkt, dass man Sorge hat, man hat keine Arbeit, wenn man sich spezialisiert auf den Windenergiebereich, die Sorge braucht man nicht haben.
Frau Heidebroek, Sie haben eben schon das Stichwort Photovoltaik angesprochen, wo viele Hersteller dann auch irgendwann ins Ausland entweder gegangen sind oder hier pleite gegangen sind und letztlich die Produkte aus dem Ausland kommen. Wie sieht's denn bei Windkraftanlagen aus? Gibt's noch Hersteller in Deutschland? Man hört von deutlichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Wie ist da die Situation?
Der Branche geht es im Moment definitiv nicht gut, das muss man so sagen. Es gibt keinen Hersteller mehr, der komplett alle Komponenten in Deutschland herstellt, aber es gibt immer noch Teilbereiche. Und ich denke, da müssen wir auch wirklich Anreize schaffen, Da müssen wir Planungssicherheit schaffen, dass es mit dem Zubau wirklich so weitergeht. Ich denke, dann werden auch Produktionskapazitäten unter Umständen zurückkommen.
Aber woran liegt es denn? Was sind die Gründe dafür? Man könnte ja jetzt sagen, okay, der Bedarf ist riesig. Es ist klar, wo wir hinwollen. Insofern ist das eine Wachstumsbranche, die Produktion von Windkrafträdern. Warum geht es der Branche schlecht?
Eine Rotorblattfertigung kann ich natürlich nicht von heute auf morgen plötzlich wieder in Deutschland etablieren. Das sind ja alles Dinge, die Vorlaufzeiten waren. Und man muss wirklich sagen, vor dem Regierungswechsel waren die Signale für die Hersteller sehr schlecht und sie waren in anderen Ländern deutlich besser. Und deswegen sind sie dahin abgewandert. Und wir haben ja einfach auch in den letzten Jahren viel zu wenig Zubau in Deutschland gehabt. Jetzt kommt eine extreme Steigerung der Materialkosten dazu. Die Branche muss sich erstmal wieder berappeln. Weil sie diese Jahre einfach nicht so wegstecken kann.
Frau Heidebruck, wo wird denn produziert gerade? Ist es im europäischen Ausland oder wovon reden wir, wenn es um die Produktion von Windkraftanlagen geht?
Es wird natürlich überall da produziert, die einzelnen Komponenten, wo auch Anlagen gebaut worden sind. Also natürlich ist das im europäischen Ausland, aber natürlich ist es auch in Brasilien oder Indien, weil natürlich der Transport immer eine erhebliche Rolle spielt. So ein Rotorblatt von 80 Metern, wenn ich das produzieren muss, dann brauche ich auf jeden Fall einen Standort am Wasser, wenn ich das irgendwie in ein anderes Land verschiffen will. Das ist zumindest das Einfachste. Von daher haben die Hersteller natürlich da auch gerade Rotorblattfertigungen errichtet, wo sie in den letzten Jahren Windenergieanlagen aufgestellt haben. Und das war nicht in Deutschland.
Ich muss einmal, Frau Heidebruck, noch mal kurz bei Ihnen bleiben, weil Sie uns ja auch diesen Alltag auch schildern. Es gibt Hörerinnen und Hörer, die durchaus reagiert haben, im Sinne von überrascht reagiert haben, als sie gesagt haben, ach, wir kriegen das schon hin, trotz Lieferengpässe, trotz Facharbeitermangel. Weil ja viele derzeit im Bereich Photovoltaik die Erfahrung machen, wenn ich mir das überlege für mein eigenes Hausdach, da geht es um Monate, da wird vielleicht sogar in Jahresfrist gedacht, wenn man solche, zum Beispiel solche Paneelen auch aufs Dach sich legen lassen möchte. Warum sind Sie da optimistisch, dass das funktionieren kann, wenn auch die Produktion in Deutschland gar nicht mehr oder nur noch sehr, sehr gering vorhanden ist?
Ich glaube, ich bin genau deswegen optimistisch, weil ich Unternehmerin bin und weil ich immer nach vorne denke und nicht zurückdenke, warum irgendwas nicht geht. Natürlich haben wir im Moment diese Probleme, aber ich denke, sobald es wirklich klar ist, dass Deutschland das wirklich will und wir klare Rahmenbedingungen haben, dann wird auch die Produktion zurückkommen, dann werden auch die Lieferengpässe, dann wird das besser werden. Das wird sich nicht von heute auf morgen lösen. Aber ich bin ganz sicher, dass wir das schaffen können. Und ich sehe einfach auch nicht, welche Alternative wir dazu haben, es zu schaffen.
Wir gehen mal in die Politik, Herr Untrieser. Das ist ja nicht nur eine Frage der Bundesregierung, auch der Landesregierung. Ist diese Klarheit da auch in Richtung Wirtschaft, wohin die Richtung geht, nämlich erneuerbare Energien und den Ausbau und damit auch den Ausbau von Windkraft? Oder würden Sie sagen, da fehlt es noch ein bisschen an der Klarheit?
Also klar sind wir, glaube ich, in den Zielen. Da sind wir alle einig. Ich unterstütze auch vollkommen die Ziele, die im EEG niedergelegt sind. Nur die Geschwindigkeit ist halt noch nicht da. Und da fehlen uns ganz viele Dinge. Und ich sage Ihnen mal ein Beispiel, weil bei Photovoltaik waren wir gerade. Wir hätten enormes Potenzial, Photovoltaik auf Seen zu installieren. Ja, das sind dann größere Anlagen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen aktuell die größte schwimmende Solaranlage in Haltern am See. Das ist eine 3-Megawatt-Anlage. Und in Holland bauen die mittlerweile schon 40-Megawatt-Anlagen. Warum gelingt es in Deutschland nicht, größere Anlagen zu bauen? Weil der Bundestag in diesem Sommer ein Gesetz gemacht hat, das besagt, dass auf Seen nur noch 15% der Seefläche mit Photovoltaik belegt werden kann. Ja, und das ist eigentlich ein Irrsinn in solchen Zeiten, wo wir alle sagen, jede Kilowattstunde zählt und wir müssen was ausbauen, dass genau da eine Bremse eingezogen wird. Also andere europäische Länder sind da schon wesentlich weiter und ich höre dann immer nur die schönen Ziele aus Berlin. Aber faktisch werden entweder neue Bremsen eingesetzt oder es werden die Bremsen, die da sind, werden nicht in der Notwendigkeit gelöst, wie wir sie eigentlich lösen müssten.
Sorge um Solarindustrie, Herr Untrieser, ein Stichwort, eine Meldung, die ich gelesen habe, weil eben die Wertschöpfungsketten, so heißt es mittlerweile, zu 90%, was die Hardware betrifft, aus China kommen. Auch die Vorprodukte kommen sogar zu 99% aus China. Ist das auch ein Problem? Wir haben es eben von Windkraft gehört, dass Solarzellen mittlerweile eher in China produziert werden oder nahezu vollständig produziert werden und wir damit uns auch wieder in eine totale Abhängigkeit begeben?
Also natürlich begibt man sich in eine gewisse Abhängigkeit. Auf der anderen Seite ist es so, dass es ein normales wirtschaftliches Geschehen. Solaranlagen haben wir mal in Deutschland produziert. Dann sind die Chinesen gekommen und haben es billiger gemacht, weil es eine Massenware ist. Und vielleicht hatten wir auch nicht genug Innovation in dem Bereich. Und jede Produktion, wo wir in Deutschland nicht technisch besser sind und ausgereifter. Und dann ist sie im Ausland einfach günstiger. Und dann ist viel nach China gewandert. Trotzdem ist ja der Solarausbau in Deutschland nicht eingebrochen, sondern wir haben fleißig weiter Solarpaneele installiert. Nur gekauft wurden die halt in China und nicht beim deutschen Hersteller, weil die günstiger waren.
Ralf Borchers aus Niedersachsen ist am Telefon. Herr Borchers, ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Tag.
Das, was ich weiß, dass Sie in einer Energiegenossenschaft als Vorstand tätig sind. Erzählen Sie.
Genau, und zwar wir beschäftigen uns mit allen Themen, die Sie gerade dort auch am Tisch haben. Für uns gibt es einmal die dezentrale, regionale Energiewende und die überregionale Energiewende. Die dezentrale, regionale Energiewende bedeutet, dass wir alle Bürger und Firmen ins Boot holen und jeder für sich überlegt, welche wirtschaftliche Lösung er im Sinne der Energiewende machen kann, ob nun Photovoltaik, Windkraft oder auch sogar Speicherbatterien, um letztendlich das große Problem der Netzstabilisierung in den Griff zu bekommen. Ja, wir nennen das ja Regelenergie. Und in diesem Bereich kann man zum Beispiel auch ganz viel tun. Das heißt, wenn eine große Firma große PV-Anlagen installiert, kann sie gleich eine große Batterie installieren, um dann sozusagen ein Reglement zu schaffen, um den eigenen Überschussstrom möglicherweise in eine Batterie zu speichern, wenn gerade die Netze überlastet sind und umgekehrt.
Herr Borcher,
Netze können dies nutzen.
Herr Borcher, das heißt, Stichwort Energiespeicher, die technischen Voraussetzungen für solche Energiespeicher sind vorhanden. Also wir haben dort technische Lösungen, die müssten nur umgesetzt werden.
Genau, die werden aber ausgebremst. Zum Beispiel Thema Salzwasserbatterie ist ein umweltfreundlicher Batterietyp. Da gibt es zurzeit eine Firma in Deutschland, die sich damit ernsthaft auseinandersetzt und die schon seit Jahren auch in größeren Kapazitäten ausbaut. Es gibt immer so, wie gesagt, ein paar Nachteile von solchen Batterien, weil die viel Platz brauchen. Aber letztendlich bei großen PV-Parks oder Windkraftparks, die ja teilweise auch versorgt werden müssen, wenn die Windkraftanlagen stillstehen, müssen diese ja die Wechselrichter und alle technischen Einheiten versorgt werden, machen solche Sachen einfach Sinn. Genauso ist es mit der Überlegung, Wasserstoff zu installieren. Die Wasserstoff zu installieren bedeutet, dass man gucken muss, wo gibt es ein Unternehmen, das möglicherweise Wasserstoff-LKWs bereit ist zu machen oder zu sich anzuschaffen, dann eine Wasserstofftankstelle und dann eine Windkraftpark, das damit installieren. Das sind Möglichkeiten, die sind einfach überall da, die werden nur nicht in Gesamtkonzeption oder in der Projektentwicklung angegangen. Ja, und von unserer Seite, von der Bürgerenergie zum Beispiel, bei uns ist es jetzt so, dass wir eine riesen Akzeptanz haben in unserer Region und dadurch auch die Windkraft weiter vorangetrieben wird, weil wir nämlich die Bürger direkt mitnehmen und sozusagen auch in Kleinstbeteiligungen hiermit, da haben wir Gegner sozusagen dazu umgemünzt, dass sie jetzt plötzlich Befürworter sind. Und das beschleunigt natürlich auch so Windkraftverfahren am Ende ungemein.
Also das,
aber solange es solche Dinge, Augenblick eben, solange es solche Dinge gibt, dass wir für eine Windkraftanlage Schadenersatz bezahlen müssen, weil es optisch den Blick schädigt an den Landkreis von 1,8 Millionen, da kommen wir natürlich nicht weiter. Das sind alles Blockaden, die uns letztlich in der Entwicklung von solchen Projekten aufhalten.
Mhm. Frau Heidebruck, ist das so, dass man zahlen muss dafür, dass man da den Blick wie auch immer verstellt? Ist dem so bei Windkraftanlagen?
Natürlich gibt es Ausgleichszahlungen für die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes im Verfahren nach dem Bundesemissionsschutzgesetz. Das ist tatsächlich so.
Dürfte ich da kurz einhaken?
Gerne.
Das ist vor dem Hintergrund vielleicht auch ganz interessant für die HörerInnen. Es gibt einen neuen Paragraph 2 im Erneuerbaren Energiengesetz, der heißt Besondere Bedeutung der erneuerbaren Energien. Und dort ist explizit festgehalten, dass die erneuerbaren Energien und die Anlagen im überragenden öffentlichen Interesse liegen und der öffentlichen Sicherheit dienen und in der Schutzgüterabwägung entsprechend priorisiert werden müssen. Vor dem Hintergrund, ich bin kein Jurist, aber vor dem Hintergrund würde ich schon sehr stark erwarten, dass all diese Dinge sich deutlich verbessern müssen in nächster Zeit, dass tatsächlich dem Ausbau dieser Anlagen, insbesondere der Windenergieanlagen, dann auch Priorität eingeräumt wird in den entsprechenden Verfahren.
Nun haben wir gerade gehört von Herrn Borchers, Vorstand Energiegenossenschaft. Da passt Frau Heidebroek möglicherweise auch eine Äußerung, auch eine Mail. Und zwar Jens Carstens hat uns geschrieben und er sagt, am Anfang der Energiewende gab es noch zahlreiche genossenschaftliche Beteiligungsmöglichkeiten bei Wind- und Solarparkprojekten. Mittlerweile ist die Energiewende überwiegend in der Hand rein eigennütziger Investoren. Die Bürgerbeteiligungen sind nicht mehr vorgesehen. Ist dem so?
Natürlich hat es da in gewisser Weise einen Wandel gegeben, aber ich kann nur sagen, wir als Firma haben gerade letztes Jahr eine Energiegenossenschaft gegründet, um eben wirklich auch eine niederschwellige Bürgerbeteiligung zu ermöglichen, auch mit relativ geringen Kapitalbeiträgen. Natürlich hat der Anlegerschutz insgesamt die Bürgerbeteiligung durchaus erschwert. Wir hatten am Anfang Parks mit 120 Kommanditisten, die auch wirklich alle die Anlagen sehen konnten. Durch den Anlegerschutz, durch die Prospektierungspflicht mit der BaFin ist das alles auch schwieriger geworden. Und natürlich muss man auch sehen, das Investitionsvolumen ist deutlich größer geworden. Aber gerade und von daher ist es immer schwieriger, dann das so sehr kleinteilige Projekte zu machen. Aber gerade Niedersachsen plant jetzt ja auch wieder Bürgerbeteiligung mehr in den Fokus zu rücken. Es gibt, das ist keine direkte Beteiligung, aber es gibt die Akzeptanzabgabe, wo eben die Windenergieanlagen freiwillig an die Gemeinden 0,2 Cent je erzeugter Kilowattstunde bezahlen. Das ist, denke ich, zumindest für die Kommunen eine gute Sache. Und gleichzeitig soll es immer mehr Möglichkeiten geben, dass sich eben Bürger beteiligen. Ich bin sehr dafür, dass es eben freiwillige Konzepte sind. In Mecklenburg-Vorpommern gab es da ein verpflichtendes Modell und das hat eigentlich dazu geführt, dass da eher weniger ausgebaut worden ist. Davon würde ich immer dringend abraten.
Aber das, Frau Heidebroek, was man nachlesen kann, ist ja in dem Moment, wo Kommunen beteiligt sind, wo Bürgerinnen und Bürger auch beteiligt sind an einem Gewinn, ist auch die Akzeptanz auch für Windkraftanlagen durchaus deutlich höher. Herr Schill, Entschuldigung, bitte, Frau Heidebroek.
Wenn ich kurz ergänzen darf, ich glaube, die finanzielle Beteiligung ist tatsächlich das eine. Und das andere ist zumindest aus meiner Erfahrung als Projektiererin. Wenn ich die Bürgerinnen und Bürger vor Ort wirklich mitnehme, wenn ich sie darüber informiere, was ich mache, wann ich es mache, wenn ich verlässlicher Partner vom Anbeginn bis zum Ende der Betriebszeit bin, dann ist die Akzeptanz deutlich größer. Also wir haben sehr gute Erfahrungen mit Baustellenbesichtigungen, mit Informationsveranstaltungen. Einfach, wenn ich sage, was tue ich hier, dann haben wir sogar in manchen Orten es erreicht, dass die Bürger regelrecht stolz auf ihre Windenergieanlagen sind, weil sie das Gefühl haben, sie können einen Beitrag zur Energiewende leisten. Das kann monetär sein, aber es muss nicht nur monetär sein.
Herr Schill, nun habe ich vor den Nachrichten um 10:30 angekündigt und habe gesagt, wir müssen über diesen wachsenden Bedarf an Strom ja auch noch reden, mit Blick auf Elektromobilität, mit Blick auf, wir haben es eben schon auch angesprochen, Wärmepumpen zum Beispiel auch zu Hause. Deswegen nochmal die Frage an Sie, wenn wir auf das Jahr 2030 schauen, wie wird der Strombedarf steigen in Deutschland? Womit rechnen Sie als Wissenschaftler?
Der Strombedarf wird insgesamt sicher steigen, trotz aller Energieeffizienzbemühungen. Allein deshalb, weil wir ja in die sogenannte Sektorenkopplung einsteigen. Das bedeutet, wir ersetzen fossile Brenn- und Kraftstoffe, die wir heute nutzen, in den Bereichen zum Beispiel Wärme, Gebäudewärme, Mobilität, durch Strom, durch erneuerbaren Strom. Das ist einfach ein sehr günstiger und energieeffizienter Weg, Treibhausgasemissionen einzusparen. Und deswegen gehen im Grunde alle relevanten Mittel- und Langfristszenarien davon aus, dass der Stromverbrauch steigt. Wie gesagt, wir haben so einen Bruttostromverbrauch von so rund 550 Terawattstunden zurzeit. Die Regierung selbst denkt, dass der auf 700 oder noch etwas mehr Terawattstunden bis 2030 ansteigt. In den Langfristszenarien ist das meistens so eine Größenordnung von 1000 Terawattstunden oder auch noch etwas mehr, je nachdem, wie der Mix aussieht. Also wird sich ungefähr verdoppeln, kann man sagen, in einem langfristig dekarbonisierten Energiesystem. Denn erneuerbarer Strom wird die wesentliche Primärenergiequelle.
Aber das heißt ja, dass der Ausbaudruck dadurch noch einmal massiv erhöht werden wird oder bereits jetzt schon erhöht ist, oder?
Wobei die Pfade, über die wir gesprochen haben, des Ausbaus, wie sie jetzt auch im EEG stehen, die nehmen das eigentlich schon vorweg. Also die passen zu einer solchen Entwicklung. Ich würde gerne noch einen Satz sagen, weil wir ja so ein bisschen darüber reden, wie schwierig das alles ist und wie groß die Herausforderungen sind. Ich glaube, man muss sehen, im Moment, gerade kurzfristig, knirscht es einfach überall. Wir kommen leider aus Jahren eines ja, relativen Stillstands und haben jetzt durch diese Energiepreiskrise an ganz vielen Stellen eigentlich den Wunsch, kurzfristig was zu verändern. Kurzfristig mehr Photovoltaik zu installieren, mehr Wärmepumpen auszubauen, insbesondere gerade um weg vom Erdgas zu kommen. Und jetzt sehen wir, kurzfristig gibt's überall Friktionen. Wer eine PV-Anlage bauen möchte oder ein Angebot für eine Wärmepumpe einholen will, der kennt das. Und daraus dürfen wir aber nicht schließen, dass es nicht möglich ist. Das ist leider eine Konsequenz von einem langsamen Tempo in der Vergangenheit. Aber wir haben ja jetzt die Klarheit und wirklich ganz klare Ziele, wo wir hinwollen, und müssen jetzt einfach in so einen neuen Modus kommen, wo wir sehr viel beherzter vorangehen, aber, und wo sich alle auch darauf verlassen können, dass wir das wirklich machen.
Herr Schill, ich mache jetzt nochmal den Realitätscheck. Woher sollen denn die Handwerker kommen? Es gibt einen wahnsinnigen Fachkräftebedarf. Wir haben eben diesen Monteur gehabt, der gesagt hat, wir sind weg, weil irgendwann waren einfach keine Aufträge da. Stillstand haben sie eben genannt. Wir sind jetzt in anderen Bereichen. Wir werden besser bezahlt. Unsere Arbeitgeber sehen natürlich auch, dass es diesen Mangel gibt und werden alles tun, um uns zu halten. Also mit der Realität gekoppelt. Woher sollen denn die Menschen kommen, die die Anlagen aufbauen, und woher sollen die Anlagen kommen?
Also ich würde es positiv sehen. Es ist natürlich kein Selbstläufer. Wir brauchen hier, glaube ich, große Anstrengungen, Bund, Länder im Bereich der Qualifizierung und Ausbildung und Weiterbildung. Aber das sind alles eigentlich sehr gute, zukunftssichere Jobs, in denen ich sicher bin, wird man auch gutes Geld verdienen können.
Da hat ja zumindest der Monteur gesagt, dass das in der Vergangenheit mit 12,50 € auf Mindestlohnniveau
lag. Eben leider, weil der Ausbau eben so gering war, dass es so wenig Nachfrage danach gab. Aber wenn man sich diese Ausbaupfade anguckt, wie sie im Gesetz stehen, ist absolut klar, dass die Nachfrage nach diesen Arbeitskräften sehr hoch sein wird.
Frau Heidebruck, eine Minute noch. Kurze Frage eines Hörers. Wohnt am Stadtrand von Lübeck mit Haus und Garten und würde gern Windrad im Garten haben. Ist das möglich, sowas?
Ich fürchte, das ist schwierig. Also natürlich gibt es immer diese Kleinwindanlagen, aber das ist so ein bisschen gesagt, es ist nett, aber es ist ein bisschen Spielerei und es ist nicht unbedingt wirtschaftlich. Es ist nicht das, was uns die Energiewende retten wird, aber natürlich kann man immer über sowas auch zusätzlich nachdenken. Aber es ist nicht das, was uns wirklich voranbringt.
Wir werden nach den Nachrichten weiterreden. Wachsender Bedarf, woher kommt der Strom der Zukunft? Müssen wir nicht auch Alternativszenarien entwickeln, wo wir sagen, okay, wenn das dann mit dem Ausbau nicht funktioniert, wo sind denn die Alternativen? Denn der Strombedarf wird steigen, das haben wir eben auch nochmal ganz massiv eben auch gehört. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen, mitdiskutieren wollen. Oder Sie schreiben gerne eine Mail, und zwar an agenda@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk Agenda.
Letzte halbe Stunde der Sendung Agenda im Deutschlandfunk. Vor einer Woche hat Wirtschaftsminister Habeck eine Studie der Bundesnetzagentur vorgestellt, wonach die Stromversorgung in Deutschland auch bei einem steigenden Verbrauch gesichert ist, wenn die Ausbauziele tatsächlich auch umgesetzt werden im Blick auf erneuerbare Energien. Und wir fragen nach, stimmt das, ist dem tatsächlich so, und woher kann und muss der Strom der Zukunft kommen? 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie sich noch beteiligen wollen, oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Noch einmal kurz meine Gäste. Bärbel Heidebruck ist bei uns, Vizepräsidentin Bundesverband Windenergie und auch im Vorstand des Bundesverbandes Erneuerbare Energie, der CDU-Landtagsabgeordnete in Nordrhein-Westfalen, Dr. Christian Untrieser, und Dr. Wolf-Peter Schill vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, und am Telefon unser Hörer Günther Baumgarten. Herr Baumgarten, ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen.
Wie tragfähig ist denn das, was wir gerade gehört haben mit Blick auf den Ausbau der Erneuerbaren?
Also ich bin eigentlich überhaupt nicht zufrieden. Wir haben in Deutschland so viele Versuche, dann den Strombedarf zu decken. Das ist ein Mosaik, aber es ist kein Konzept. Es gibt kein tragbares Konzept für die Stromversorgung unseres Landes für die Zukunft. Darum gilt es mir. Und nach meinem Dafürhalten ist die sicherste Lösung der Atomstrom. Ich bin ja nicht mehr so ganz jung. Ich habe das alles mitbekommen, wie über viele Jahre der Atomstrom schlecht gemacht worden ist. Das war das Böseste vom Bösen. Den Menschen wurde echt Angst gemacht, Herr und die Deutschen die Angst hatten.
Herr Baumgarten, wir haben leider, Herr Baumgarten, Entschuldigung, wir haben leider ein technisches Problem. Es sind immer wieder große Aussetzer. Aber ich glaube, die Grundbotschaft haben wir verstanden. Also kein tragbares Konzept für die Stromversorgung. Und Sie sagen, die sicherste Lösung ist der Atomstrom. Am Telefon ist für ein paar Minuten zumindest zugeschaltet Michael Kruse. Herr Kruse, guten Morgen erstmal.
Morgen, vielen Dank für die Einladung.
FDP-Bundestagsabgeordneter, energiepolitischer Sprecher seiner Fraktion. Stimmt erstmal die Analyse von Herrn Baumgarten, der sagt, wir haben in Deutschland kein tragbares Konzept für die Stromversorgung dieses Landes?
Also ich kann verstehen, dass Herr Baumgarten sich Sorgen macht über die zukünftige Stromversorgung. Gleichzeitig muss man sagen, wir haben ja nun gerade im letzten Jahr gesehen, als wir aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine erhebliche Maßnahmen unternehmen mussten, um die Energieversorgung zu sichern, dass uns das gut gelungen ist, dass wir gut durch diesen Winter gekommen sind. Viele Sorgen, die wir vor einem Dreivierteljahr hatten, konnten wir mit guten politischen Maßnahmen abwehren. Deswegen teile ich die Einschätzung, dass wir noch eine ganze Menge tun müssen. Aber ich glaube auch, wir haben zum Beispiel beim Bau des LNG-Terminals in Wilhelmshaven gesehen, wenn es wirklich darauf ankommt, dann können wir auch in Deutschland Infrastruktur richtig schnell bauen. Und dieses Selbstvertrauen, was uns das auch wieder gegeben hat, nachdem jetzt mal ein Projekt nicht mehr 10, 15 Jahre gedauert hat, das sollten wir uns erhalten und das sollten wir auch mitnehmen in den Ausbau der Erneuerbaren jetzt.
Ich habe Kruse schon diese Studie der Bundesnetzagentur angesprochen, Stromversorgung in Deutschland gesichert, sage ich jetzt mal, wenn das denn mit dem Ausbau alles so klappt. Wenn ich mich recht entsinne, haben Sie da von einem politischen Wunschkonzert gesprochen in dem Zusammenhang. Wenn dem so ist, wie haben Sie es begründet?
Ja, ganz genau. Und es gibt ja manchmal zeitliche Zufälle. Wir hatten diesen Bericht jetzt gerade mit Klaus Müller von der Bundesnetzagentur auch im Ausschuss des Deutschen Bundestages besprochen.
Gerade heute Morgen
bin ich jetzt kurz rausgegangen aus dieser Beratung, denn in der Tat ist der Bericht ist sehr, sehr optimistisch. Und er beschreibt, was alles unternommen werden muss, damit man bestimmte Ausbauziele eben auch erreicht. Das heißt, es ist eine Selbstverpflichtung. Und in dieser Selbstverpflichtung muss man dann eben es auch schaffen, jetzt schnell das Ausbautempo zu erhöhen und bestimmte Problemfelder, Engpässe auch in den Griff zu bekommen. Deswegen hatte ich ja das Thema Infrastrukturausbau angesprochen. Wir haben zum Beispiel heute einen sehr großen Engpass bei den Verteilnetzen. Deswegen ist es wichtig, Infrastrukturausbau beschleunigen, weil sonst können wir erneuerbare Zubau, wie wir wollen. Wenn wir ihn nicht abtransportiert kriegen und an die richtige Stelle geleitet kriegen, dann haben wir am Ende nichts gekonnt. Das war mein Hinweis bei dieser Studie.
Nun hatten wir, Sie waren da in der Ausschusssitzung auch ein Windkraftmonteur da, der nochmal erzählt hat, schlechte Arbeitsbedingungen, 12,50 Euro Mindestlohn, viele abgewandert in Bereiche, wo mehr gezahlt wird und wo man auch einen sicheren Arbeitsplatz auch hat. Glauben Sie denn, dass auch in der Realität tatsächlich diese Ziele erreicht werden können? Oder müssen wir uns nicht doch Gedanken machen, was ist denn, wenn nicht? Und brauchen wir dazu nicht möglicherweise auch noch alternative Energieträger, mit denen wir auch in die nächsten Jahre auch hineingehen?
Ja, eine wichtige Erkenntnis des letzten Jahres ist ja, wir dürfen nie wieder so knapp planen, dass wir dann zu wenig haben, wenn ein Event passiert, das wir nicht selber uns herbei wünschen, das von außen an uns rankommt, wie jetzt der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das bedeutet, wir müssen haben ist besser als brauchen. Das ist eigentlich die Devise und nach der muss man planen. Das heißt, man muss erst Erneuerbare zubauen und dann andere Kraftwerkstypen vom Netz nehmen und nicht andersrum schon den nächsten Ausstieg und den nächsten Ausstieg immer beschließen und noch keinen Zubau oder nicht genügend Zubau bei den Erneuerbaren haben.
Ist das ein Argument für
Arbeitsbedingungen? Ein Argument noch, was die Arbeitsbedingungen betrifft, bin ich sehr optimistisch. Der Ausbau von erneuerbaren Energien ist weltweit auch einen starken Zuwachs und es wird viele Menschen brauchen, die genau das können. Und wer qualifiziert ist in diesem Bereich, der wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gute Arbeitsbedingungen vorfinden, weil es einen internationalen Wettbewerb um genau diese qualifizierten Arbeitskräfte geben wird.
Aber Herr Kruse, wenn Sie sagen, abschalten erst dann, wenn der Zubau auch gelungen ist, ist das ein Plädoyer auch zu sagen, die Atomkraftwerke, die wir noch haben in Deutschland, die müssen länger laufen als so, wie es bisher geplant ist, bis zum Frühjahr?
Ja, Energiepolitik ist ja sehr viel Physik. Sie können nicht nur eine Meinung haben, sondern am Ende müssen Sie eine Spannung im Netz haben. Und deswegen ist das ja eigentlich eine Binsenweisheit zu sagen, erst zubauen, dann was anderes vom Netz nehmen. Worum es mir dabei geht, ist die Frage der Ausstiegsreihenfolge. Ich meine, es wäre besser, Kohlekraftwerke vom Netz zu nehmen und damit schnell CO2-Emissionen auch einzusparen, als jetzt die vergleichsweise sichere Kernenergie in Deutschland vom Netz zu nehmen. Also ich meine, die Ausstiegsreihenfolge wäre besser. Wir würden mehr Braunkohle wieder vom Netz nehmen, bevor wir die Kernkraftwerke vernetzen.
Aber das heißt, Sie sehen eine Diskussion auch auf die Bundesregierung, auf die Regierungskoalition zukommen, Kernkraft ja, nein in Deutschland, auch für die kommenden Monate?
Ja, wenn man ehrlich ist, wir haben ja einen europäischen Energiebinnenmarkt und der deutsche Atomausstieg kann überhaupt nur gelingen technisch, weil wir sehr viel Atomstrom aus Frankreich importieren. Und das bedeutet, zur Ehrlichkeit in dieser Debatte gehört, wir stützen uns gerade im Süden Deutschlands auf sehr viel französischen Strom aus Kernenergie. Und dann muss man auch mal fragen, okay, was ist denn jetzt eigentlich die richtige Reihenfolge? Wie erreichen wir auch unsere klimapolitischen Ziele am besten? Und das ginge mit Kernenergie eben besser als mit Braunkohlekraftwerken.
Herr Kruse, wir machen einen Punkt. Herzlichen Dank dafür und damit zurück auch in den Ausschuss. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns da auch mal Ihre Einschätzung, auch mit Blick auf das, was Sie gerade auch im Ausschuss auch erlebt haben, dann auch zu schildern. Ich gebe das mal in die Runde.
Danke für die Einladung.
Ich gebe das mal in die Runde weiter. Herr Schill, vielleicht fangen wir mit Ihnen an.
Ja.
Ist es nicht richtig, bevor wir abschalten, erstmal zuzubauen und das heißt auch Atomkraft in Deutschland weiterlaufen zu lassen?
Also ich glaube, was richtig ist, ist, dass man ein wenig Puffer oder Rückversicherung oder Backup braucht gegen solche ungeplanten Dinge wie das, was wir jetzt erlebt haben mit Russland und der Erdgaspreis- und Versorgungskrise. Aber da waren doch so ein paar Punkte dabei, sowohl bei dem Hörer, bei der Hörermeinung als auch jetzt bei dem Statement gerade, wo ich nochmal kurz darauf eingehen würde. Also, dass wir kein Konzept haben in der Energiepolitik, das verkennt, glaube ich, die Tatsachen. Es gibt nicht nur Konzepte, sondern sehr, sehr detaillierte Studien von wirklich vielen sehr guten Forschungsinstitutionen, die einfach durchrechnen und simulieren, wie das funktionieren kann. Also es gibt schon ein Konzept. Dann dieser Punkt, dass wir lieber länger an der Atomkraft festhalten sollten, statt an der Kohle. Da, finde ich, muss man auch die Größenordnung jetzt einfach nochmal sehen. Wir haben noch gut 30 TWh, Terawattstunden Nettostromerzeugung aus der Kernenergie. In der Kohle waren das letztes Jahr über 100 Terawattstunden Braunkohle und ungefähr 60 Terawattstunden Steinkohle brutto. Das ist viel mehr. Selbst wenn wir diese drei Kraftwerke noch länger betreiben würden, woran ganz viele andere Nachteile hängen, bringt uns das einfach nicht sehr weit. Und diese 30 Terawattstunden, wenn Sie das vergleichen mit den ungefähr 1000 Terawattstunden, wo wir hinwollen, Stromerzeugung in einem dekarbonisierten Energiesystem, das sind dann energiewirtschaftlich doch irgendwie Peanuts. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist es eine gewisse Scheindebatte, die wir hier führen, die eigentlich nur ablenkt von dem, was wichtig ist. Und wichtig ist der Ausbau der Erneuerbaren, der Ausbau der Stromnetze und immer mehr auch der Ausbau von Speichern.
Ich gebe die Frage, Frau Heidebruck, auch mal an Sie weiter. Brauchen wir Alternativen zu dem, was derzeit an Ausbau geplant ist, aber möglicherweise aufgrund vielfältiger Umstände gar nicht in die Tat umgesetzt werden? Müssen wir über Alternativen der Stromerzeugung in Deutschland bis zum Jahre 2030 nachdenken?
Also ich kann mich da dem, was Herr Dr. Schill gesagt hat, nur ganz ausdrücklich anschließen. Die Atomkraft kann uns an der Stelle wirklich nicht retten. Und wir müssen ja einfach auch konzidieren, dass wir die Anlagen nicht einfach weiter betreiben können. Wir müssten, wenn, neue Brennstäbe kaufen. Das sind neue Abhängigkeiten von denselben Ländern, von denen wir vorher von Gas abhängig waren. Das sind Brennstäbe, die unter sehr umweltbedenklichen Bedingungen gewonnen werden. Also das ist für mich einfach nicht die Lösung. Und wir müssen ja auch sagen, jedes konventionelle Kraftwerk, was weiterläuft, blockiert wieder erneuerbare Energie. Das heißt, wir haben eine Kostensteigerung im Gesamtsystem, weil ja genau das passiert. Ein Atomkraftwerk läuft immer Strich. Das kann ich nicht runterregeln, raufregeln. Das heißt also dann, wenn ich viel erneuerbare Produktion habe, werde ich dann wieder die Windenergieanlagen, die Biogasanlagen, die Wärmenutzungskonzepte, werde ich alles vom Netz nehmen und komme dann da nicht weiter. Also ich glaube, das kann für uns alle nicht die Lösung sein und es erhöht die volkswirtschaftlichen Kosten, weil wir für jede Anlage, die wir dann vom Netz nehmen, die dann eben nicht produziert, müssen wir als Gesellschaft die Kosten übernehmen und das wird die Preise wieder in die Höhe treiben.
Frau Heidebruck, Sie haben gesagt, als Unternehmerin, ich bin optimistisch. Nun geht es darum, statt einer Windkraftanlage derzeit pro Tag 5, 6, haben wir gehört, zu bauen. Realistischer Skepsismus würde vielleicht sagen, Was ist denn, wenn wir das nicht schaffen? Wir haben es ja bisher auch nicht geschafft. Der politische Wille ist möglicherweise vorhanden. Die Frage der Umsetzung, wird die gelingen? Sie haben Genehmigungsverfahren angesprochen. Da sagen viele, da bräuchten wir auch viel mehr Behördenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die letztlich auch diese Genehmigungsverfahren auch bearbeiten können. Lieferengpässe, wir haben eben das Stichwort Fachkräftemangel auch gehört. Ist es nicht auch realistisch und wichtig, auch zu sagen, mit Blick auf das, was an Strom zukünftig auch gebraucht wird, lasst uns doch parallel über Alternativen nachdenken oder zumindest, wie Herr Kruse es gerade gesagt hat, erst dann abschalten, wenn tatsächlich auch der Zubau gelungen ist?
Ich glaube nach wie vor, das ist möglich. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie wenn ich anfange, für einen Marathon zu trainieren. Natürlich werde ich die Strecke nicht gleich am Anfang schaffen, aber ich kann das durchaus hinkommen, wenn ich das möchte. Und wenn ich sage, ich brauche Leute in den Genehmigungsbehörden, natürlich brauche ich da Fachkräfte, aber wenn ich gleichzeitig die Genehmigungsverfahren vereinfache, dann kann ich da ja auch wieder Personal einsparen. Und ich glaube, wir müssen jetzt wirklich, bevor wir uns in Diskussionen verlieren, was wir alternativ tun können, müssen wir wirklich alle Anstrengungen darauf konzentrieren, diesen politischen Willen jetzt wirklich auch in die Praxis umzusetzen. Der Unterschied zu vorher ist nämlich, dass es vorher diesen politischen Willen nicht wirklich gab.
Ich würde gerne noch an Herrn Untrieser kurz weitergeben. Entschuldigung, Frau Heidebrook. Politische Verantwortung, besagt die nicht auch, dass man Alternativen im Blick haben muss, dass dann, wenn dieser Optimismus, diese Aufbruchsstimmung, die vielleicht auch derzeit da ist, wenn sie nicht mit der Realität in Einklang zu bringen ist? Was sagen Sie, Herr Untrieser?
Ja, auf jeden Fall. Und das passiert ja auch zur Atomkraft. Vielleicht, um da nochmal anzufangen. Also langfristig wird Atomkraft natürlich keine Lösung sein, sondern die erneuerbaren Energien, der gehört der Zukunft. Aber wir haben ja, und Herr Schill hat es ja gesagt, wir haben noch aktuell 6% des Stroms kommen aus den Atomkraftwerken. Und jetzt geht es ja temporär darum, also was ist im nächsten Winter oder vielleicht noch im übernächsten Winter, was ist, wenn diese 6% oder 30 Terawattstunden weg sind? Dann werden wir aktuell das nur ersetzen können durch die Kohlekraftwerke. Und da muss man sich halt die Frage stellen, ist das von der Treibhausgasbilanz günstiger, die Atomkraftwerke zu laufen zu lassen oder die Kohlekraftwerke? Eigentlich ist da, wenn man nur auf CO2 schaut, ist die Frage relativ einfach. Aber es geht in den nächsten 1, 2 oder 3 Jahre bei Atomkraftwerken.
Wofür plädieren Sie? Eher tatsächlich jetzt die Atomkraft auslaufen zu lassen? Oder würden Sie sagen, nee, lasst uns tatsächlich darüber reden, ob Atomkraft nicht auch in den kommenden Jahren noch eine Zukunft in Deutschland haben sollte?
Also solange die Energiekrise gerade so ist, wie sie ist, und das wird im nächsten Jahr, im nächsten Winter speziell nochmal ganz kritisch und vielleicht darüber hinaus auch, da sollte man überlegen, ob man die 3 verbleibenden Kernkraftwerke noch am Netz lässt. Das ist im Moment Position der CDU. Langfristig werden sie aber natürlich auslaufen und werden auch vom Netz genommen werden. Jetzt nochmal zur Alternative. Was ist denn, wenn man nur einseitig auf Erneuerbare setzt und wir kommen nicht in der Geschwindigkeit bis 2030 dahin? Es gibt ja einen einfachen Mechanismus. Wir haben ja aktuell noch Kraftwerke. Das sind aktuell die Kohlekraftwerke. Das heißt, wenn wir nicht schnell genug bei den Erneuerbaren beim Zubau daherkommen, dann wird es ganz automatisch so sein, dass die Kohlekraftwerke länger laufen lassen. Wir haben sogar in diesem Winter schon die Situation erlebt. Wir haben den Kohleausstiegsfahrplan, den wir uns mal aufgeschrieben haben, den haben wir schon verlassen. In Nordrhein-Westfalen sind im letzten Winter aufgrund der Energiekrise sind nochmal 3 Kraftwerke, 3 Braunkohleblöcke wieder ans Netz genommen, die eigentlich schon abgeschaltet waren. Und 2 weitere Blöcke, die eigentlich zum 31.12. jetzt hätten rausgehen sollen, die laufen jetzt weiter. Also man sieht, wenn wir das brauchen, den Strom, ja, dann werden einfach die Kohlekraftwerke länger laufen. Das ist aber eine Katastrophe für unsere Klimaschutzziele. Ja, und deswegen ist es wichtig, dass wir Erneuerbare wirklich jetzt in einem enormen Tempo ausbauen. Wenn das nicht passiert, dann werden einfach die Kohlekraftwerke länger laufen. Dann haben wir kein Versorgungssicherheitsproblem. Ja, aber wir haben ganz, ganz große Probleme, die Klimaschutzziele zu erreichen.
Aber das heißt, Herr Untrieser, dass auch der Kohleausstieg im Westen 2030 dann möglicherweise auch nochmal mit einem Fragezeichen versehen werden würde, wenn wir bis dahin tatsächlich die Erneuerbaren nicht ausgebaut haben, in dem Maße, wie das notwendig ist.
Frau Heidebrück hat ja ein schönes Beispiel, Bild genommen mit dem Marathonlauf. Ja, so der Marathonlauf, wenn wir im Jahr 2030 da sein wollen, dass wir aussteigen können, dann ist das Ziel, das Langfristziel. Das bedeutet aber Marathonlauf, wenn ich sage, in 6 Monaten möchte ich einen Marathon laufen, dann muss ich jede Woche jetzt trainieren. Ich muss raus, egal ob es der Montag oder Dienstag ist, egal, aber ich muss 3 bis 4 Mal die Woche trainieren. Und egal, ob es regnet, ob es schneit oder ob ich gerade keine Lust habe, ich muss einfach ran, ich muss trainieren. Und im Moment sehe ich auf der Bundesebene noch nicht diese Trainingsschritte. Ja, wir haben das Ziel definiert und alle sagen, ah, das ist ja ganz toll. Aber in Wahrheit sitzen wir, um im Bild zu bleiben, noch weiter auf der Couch, essen Schokolade und Chips und trauen uns nicht daran, unseren Körper zu trainieren, damit wir das Ziel am Ende erreichen.
Herr Untrieser, wenn man das jetzt auf Landesebene NRW sieht, wird da auch noch Chips und Schokolade gegessen oder sind Sie praktisch schon voll im Saft, also voll im Training? Oder gibt es da auch ein bisschen selbstkritisch jetzt tatsächlich und ernst gefragt, sehen Sie auch noch Handlungsbedarf auf Landesebene, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen?
Ja, absolut. Also ich würde mal sagen, wir haben angefangen zu trainieren, sind aber noch nicht in der Trainingsintensität, die wir bräuchten. Okay. Also im letzten Jahr haben wir, um mal Zahlen zu nennen, 98 Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen gebaut. Wir wollen eigentlich 1000 in den nächsten 5 Jahren bauen, also 200 pro Jahr. Wir müssen also Geschwindigkeit verdoppeln. Mhm. Aber wenn man mal guckt, dass in Baden-Württemberg nur 9 Anlagen im gesamten Jahr entstanden sind, ja, da sieht man, dass andere Bundesländer viel, viel größere Probleme haben.
Ja, wobei ich glaube, sage ich jetzt mal ehrlich so, dieses auf die anderen zeigen wird uns wahrscheinlich am Ende die Lösung nicht bringen, sondern jeder muss bei sich selber jeder auch bei sich selber auch anfangen. Peter Schubert wartet jetzt schon eine ganze Moment. Herr Schubert, Entschuldigung dafür, aus Dresden jetzt zugeschaltet, unser nächster Hörer. Was ist Ihre Meinung, was ist Ihre Ansicht?
Ja, guten Tag aus Dresden. Also erstmal, wir brauchen natürlich viel, viel mehr Strom, wenn wir Wärmepumpen betreiben wollen für die Heizung. Das wird zwar gesehen, aber ich denke, das ist noch viel mehr Dimension, als wir bisher wahrhaben wollen. Stromspeicherung, wird immer wieder davon gesprochen, ist technisch prinzipiell sehr schwierig und sehr teuer. Und ich sehe da eine große Alternative und die ist folgende. Wir haben eine Menge Großverbraucher, vor allem in der Industrie. Und wir müssten die vorrangig dann betreiben, beziehungsweise mit Volllast betreiben, wenn wir wirklich Strom haben, auch übrig haben.
Aber ist es denn möglich, Herr Schubert, zum Beispiel jetzt eine Produktion, die tagsüber oder teilweise auch 24 Stunden am Tag läuft, zu sagen, nee, ihr könnt nur noch nachts produzieren?
Das ist ja der Punkt. Also wir müssen die Anlagen untersuchen. Das wird für jeden Prozess anders sein. Aber bisher haben wir eine Anlagenökonomie, die Anlage hat Geld gekostet, die muss 24 Stunden laufen. Das war bei Kohlekraftwerken auch sinnvoll so. Aber jetzt müssen wir anders nachdenken und müssen sagen, kann die Anlage auch teilweise runtergefahren werden? Völlig würde nicht gehen. Eine Aluminiumhütte zum Beispiel, die kann ja nicht kalt werden. Man kann dort vielleicht die Auslastung verändern. Und das würde aber insgesamt bedeuten, wir müssen natürlich dann große Investitionen treffen, weil wir dann mehr Anlagen brauchen. Andererseits gehen die nicht so schnell kaputt. So, und das muss man einfach mal rechnen, betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich.
Herr Schubert.
Und diese Prozesse untersuchen. Die Windmühlen im Mittelalter, die sind ja ein gutes Beispiel. Die liefen auch an Feiertagen und nachts und der Pfarrer hat es erlaubt. Und da müssen wir in bestimmten Bereichen wieder hin. Und ein wichtiger Hinweis noch. Also die DDR hatte aus ganz anderen Gründen ein sehr gutes Lastmanagement beim Strom. Und das hat immer funktioniert. Das hat nie einen Netzzusammenbruch gegeben. Heute andere Bedingungen, aber man sollte daran anknüpfen.
Ja, danke für den Vorschlag. Auch nochmal hier in die Runde auch nochmal hinein. Was sagen Sie, Herr Schill, ist das möglich? Im Privaten wird ja schon sehr intensiv darüber nachgedacht. Wann soll die Waschmaschine laufen? Wann soll das Elektrofahrzeug auch geladen werden? Könnte man da auch in Richtung Industrie etwas machen? Auch intelligente Systeme so anwenden, dass erst dann produziert wird, wenn genügend Strom und dann auch günstiger Strom vorhanden ist?
Also grundsätzlich kann man. Der Gedanke ist ja jetzt auch nicht ganz neu. Daran wird schon viel gearbeitet. Es gibt verschiedene Dinge in der Regulierung, zum Beispiel der Netzentgeltsystematik, die dem heute entgegenstehen. Aber grundsätzlich gibt es in verschiedenen Bereichen von Gewerbe und Industrie Möglichkeiten, Last zu verschieben. Also eine sogenannte zeitliche Flexibilitätsoption, die dann ähnlich wirkt wie ein Stromspeicher im Gesamtsystem. Das gibt's, das muss man aber ganz stark differenzieren nach verschiedenen Anlagen und Prozesstypen. Und grundsätzlich müssen wir versuchen, all das zu heben, um die fluktuierenden erneuerbaren Energien, Wind und Solar, möglichst effizient zu integrieren. Aber die Potenziale sind natürlich auch begrenzt. Also wir können jetzt damit nur so und so weit gehen. Wenn ich darf, würde ich aber trotzdem noch mal ganz kurz zu dem Vorigen.
Weil wir haben nur noch 3 Minuten, Herr Schill, und ich würde noch 2, 3 Fragen gerne noch aufgreifen. Bitte.
ganz schnell nur zu diesen Alternativen. Ich fand das Bild eigentlich schön, dass wir uns jetzt nicht vom Training ablenken sollten für unseren Marathon. Und ich fürchte, dass eine uninformierte Debatte über vermeintliche Alternativen uns genau davon ablenken wird. Denn wir starten ja jetzt heute nicht den Ideenwettbewerb, wie kann die Energieversorgung der Zukunft aussehen, sondern den gibt es schon sehr lange und es wurde schon sehr viel nachgedacht. Wir haben aber einfach auch keine Zeit mehr. Abkommen von Paris, Klimaneutralität 2045, wir haben ein Klimaschutzgesetz mit einem klaren Pfad. Alle Studien zeigen uns, wir müssen im Stromsektor schon Mitte 2030er Jahre wahrscheinlich so um das Jahr 2035 klimaneutral sein. Das heißt, wir können gar nichts anderes mehr machen, als die Technologien nutzen, die wir haben. Und das sind einfach Windkraft und PV.
Ich mache mal einen Punkt, weil ich gerne noch aufgreifen würde. Frau Heidebruck, ein Stichwort eines Hörers, der uns geschrieben hat, Ertüchtigung alter Windkraftanlagen mit Blick auf Erhöhung, Vergrößerung der Raddurchmesser, neuere Technologien und so weiter, anstatt Rückbau und Neubau. Gibt es da Möglichkeiten?
Das ist so sehr schwer möglich, weil ich kann auf einen alten Turm keinen neuen Rotor draufsetzen. Dafür sind die Lasten überhaupt nicht ausgelegt. Aber natürlich ist Repowering von alten Anlagen da auch am selben Standort da das Mittel der Wahl. Wir haben einen Standort, wo man mit der gleichen Anlagenzahl heute das Dreifache an Energie produzieren kann. Und man hat die gleichen Beeinträchtigungen für Mensch und Natur. Also von daher ist Repowering das Mittel der Wahl. Ertüchtigung von alten Anlagen ist einfach technisch schwierig.
Herr Untrieser, öffentliche Gebäude oder Gebäude in öffentlicher Hand viel, viel stärker mit Photovoltaikanlagen zu bestücken. Das können Rathausdächer sein, es können Schulgebäude auch sein, teilweise auch genossenschaftlich organisiert, ein Vorschlag eines Hörers auch. Ist da auch noch viel machbar, umsetzbar und auch sollte in Zukunft umgesetzt werden?
Auf jeden Fall. Also wir haben hier auch die Ansage in der Landesregierung, dass alle landeseigenen Gebäude mit PV bedeckt werden, sofern das möglich ist. In vielen Kommunen ist das auch der Fall, dass man schaut, wo kann man denn Photovoltaikanlagen auf den Dächern installieren. Aber das wird nur ein ganzer Teil der Debatte sein. Ja, also Dächer sind jetzt, die meisten Dächer sind zum Glück im Eigentum von Privatpersonen und wenig in öffentlichen Gebäuden. Das heißt, wir brauchen alles. Wir müssen auf jedes Dach, wo das möglich ist, muss auch Photovoltaik drauf und da müssen alle mitmachen.
Wo kann Energie eingespart werden? Ein Stichwort, das auch noch aufgegriffen wird. 20 Sekunden, Herr Schill, wichtig dahin zu schauen.
Ja, Einsparungen, das ist also ein bisschen das vernachlässigte Stiefkind der Energiewende, die Energieeffizienz. Das Gute ist, dass wir durch die Elektrifizierung selbst schon unheimlich viel Primärenergie einsparen. Also ein Elektroantrieb im Fahrzeug ist einfach sehr viel primärenergieeffizienter als ein Verbrennungsmotor. Eine Wärmepumpe ist sehr viel energieeffizienter, da sie die Umweltwärme hebt und nutzbar macht. Also wir schaffen da schon viel, aber darüber hinaus gibt es sicher in vielen Bereichen noch Potenziale für weitergehende Einsparungen.
Woher kommt der Strom der Zukunft? Unser Thema heute. Ich danke meinen Gästen. Ich danke Ihnen für viele Mails und Anrufe. Das war die Sendung Agenda. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.